in den Himmel. Lass uns mit dieser fröhlichen Stimmung dir dienen. Du hast uns bisher wunderbar geführt. Selbst in kritischen Zeiten wissen wir, dass du an unserer Seite bist. Und deshalb laden wir dich jetzt ein, dass du auch in dieser Stunde mit deinem Geist unter uns bist. Öffne du uns das Verständnis, dass wir das, was wir gleich in der Predigt hören werden, auch im Alltag nutzen können. Segne du uns und sei du bei uns um deiner Güte willen. Amen. Dich haben wir bisher in unserer Gemeinde noch nicht gehört. Du bist ja anfangs schon begrüßt worden. Und wir hoffen, dass diese Gemeinde dich gerne wieder einlädt. Wir werden ja hören, was du uns zu sagen hast. Und du stellst dich selber ein bisschen vor, das wäre prima. Danke.
Ja, ich bin der Josef, sage ich immer so schön. Ich bin der Jupp. Ich bin der Josef Hoffmann, bin aus der Gemeinde in Mönchengladbach. Mein Werdegang ist so ein bisschen holperig. Ich war nicht immer Adventist. Ich bin katholisch auf diese Welt gekommen. Hab mich mit 16 bekehrt und bin Pfingstler geworden. Und bin vor jetzt mittlerweile 3 Jahren über verschiedene Vorschläge gestolpert und konnte seitdem nur noch den adventistischen Glauben vertreten. Also für mich ist der Sabbat sehr wichtig geworden. Die Gebote, nach Gottes Geboten zu leben, ist sehr wichtig geworden. Das war es vorher auch schon, aber jetzt noch wesentlich mehr als vorher überhaupt. Ich gehe seit einem halben Jahr, also jetzt in dieser Runde dieses Jahr, zum Gemeindefernstudium. Habe eigentlich schon länger den Ruf, Prediger zu sein, also Prediger, nicht Pastor. Bin froh, dass mir das mittlerweile ermöglicht wird und ziehe da sehr großen Segen raus. Nur bin ich noch nicht so lange Prediger, ich bin also noch nicht der Profi. Ich stehe heute also zum 4. Mal an der Kanzel und ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen Segen von Gott mit weitergeben kann. Wenn ihr was mit nach Hause nehmt heute, dann bin ich zufrieden. Mein Thema ist heute das älteste Gesetz dieser Erde. Wir lesen in 1. Mose 2, Verse 1 bis 3. Ich habe sehr viel Bibelstellen heute. Wenn ihr die alle aufschlagen wollt, ist das okay. Ihr könnt es euch gerne notieren und mit nach Hause nehmen. Das ist sehr viel heute. In 1. Mose 2, 1 bis 3 steht: So wurden die Himmel und die Erde vollendet, samt ihrem ganzen Heer. Und Gott hatte am 7. Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Werk, das Gott schuf, als er es machte. Und Jesaja sagt in 41,4: Wer hat es bewirkt und ausgeführt? Er, der die Geschlechter gerufen hat von Anbeginn. Ich, der Herr, der ich der Erste bin und auch bei den Letzten noch derselbe. Jakobus 1, 17, der zweite Teil, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch Schatten infolge von Wechsel. Gott ändert sich nicht. Gott ist derselbe. Gestern, heute und morgen. Was für Gott bei Zugrundelegung der Erde wichtig war, wird bei seiner Wiederkunft wichtig sein und wird immer wichtig sein, auch wenn wir dann mit Gott vereint sind. Das heißt, dieses älteste Gebot, wo er den Sabbat heiligte, wird sich nicht verändern. Es wird ein Gebot sein in alle Ewigkeit. Und wenn sich da irgendwelche Leute mit irgendwelchen Fischmützen auf den Kopf auch sonst noch was aufregen und behaupten, in ihrer Autorität haben sie es geändert. Menschen können versuchen, Gottes Gebote zu ändern. Sie werden immer wieder scheitern. Denn Gottes Gebote haben gewisse Charakterien. Gottes Gebote sind, wie wir in Römer 7,12 lesen, gerecht, heilig und gut. In Nehemia 9,13 lesen wir, Gottes Gebote sind wahr. Du bist auf den Berg Sinai herabgefahren und hast mit ihnen vom Himmel her geredet und ihnen richtige und wahrhaftige Gesetze gegeben, gute Satzungen und Gebote. Gottes Gebote sind vollkommen. Psalm 19, 7 und 8. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht die Unverständigen weise. Und Gottes Gebote sind Licht. Denn das Gebot ist eine Leuchte und das Gesetz ist ein Licht. Unterweisung und Ermahnung sind ein Weg des Lebens. Sprüche 6, 23. Gottes Gebote sind immer noch Wahrheit. Es wird in der Bibel immer wieder wiederholt. Auch im Psalm 119, 86. Alle deine Gebote sind Wahrheit. Wir können uns nichts dagegen wehren. Gottes Gebote sind immer existent und immer wahr, gut und richtig. Egal, was irgendwer behaupten wird. Gottes Gebote sind die, die ewig existieren werden. Ich brauche euch wahrscheinlich nicht allen zu sagen, was Gottes Gebote sind, aber ich möchte mal eben vergleichen. Weil viele sagen, Gottes Gebote, 10 Gebote im Alten Testament. Wir haben jetzt ein neues Testament, die sind doch schon längst hinfällig, die brauchen wir alle gar nicht mehr. Wir haben jetzt ein neues Testament und da gibt es keine 10 Gebote. Nicht so wie im 2. Mose 20 oder im 5. Mose 5. Und dennoch wird jedes Gebot im Neuen Testament wiederholt. Jedes. Das erste Gebot kennen wir alle. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. 2. Mose 20, 2 und 3, 5. Mose 5, 6 und 7. Steht im Neuen Testament in Matthäus 4, Vers 10. Da spricht Jesus zu ihm, das war, wie Jesus in der Wüste versucht worden ist, weiche Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott anbeten und ihm allein dienen. Und in Offenbarung 19,10 lesen wir, Und ich fiel vor seinen Füßen nieder, um ihn anzubeten. Johannes vor dem Engel, der ihm was gezeigt hat. Und er sprach zu mir, der Engel, sieh dich vor, tu es nicht. Ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Jesu an, bete Gott an, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Wir sehen das erste Gebot, haben wir schon mal doppelt im Neuen Testament bestätigt. Es gibt noch viele andere Stellen, aber zwei Zeugen reichen mir. 2. Mose 20, 4 bis 6 ist das zweite Gebot. Du sollst dir kein Bildnis machen, bete sie nicht an und diene ihnen sie nicht, denn ich, der Herr, bin ein eifersüchtiger Gott. Steht in etwas anderer Form, aber ähnlich in 5. Mose 5, 8 bis 10. Und 1. Johannes 5, 21 sagt, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Apostelgeschichte 17, 29, da wir nun vom göttlichen Geschlecht sind, hat er vorher dargelegt, wie wir nun von Gott abstammen und aus seinem Geschlecht heraus sind, dürfen wir nicht meinen, die Gottheit sei dem Gold oder Silber oder Stein gleich, einem Gebilde menschlicher Kunst und Erfindung. Nein, ist sie nicht. Gott drückt sich nicht in gemeißelten, gegossenen oder geformten Bildern aus. Gott ist unbeschreiblich. Und deswegen sollen wir uns kein Bild machen. Das dritte Gebot: Missbrauche nicht den Namen des Herrn. Oh Gott, was geht mir dieser Mensch auf den Geist? Das sollen wir nicht tun. Den Namen Gottes sollen wir nur verwenden, um ihn anzubeten. Der Herr sagt hier ganz klar, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der den Namen des Herrn missbraucht. Wir lesen das in 2. Mose 20, 7 und 5. Mose 5, 11. Und im 1. Timotheus 6, 1 lesen wir, diejenigen, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre eigenen Herren aller Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert wird. Verunglimpft den Namen Gottes nicht und missbraucht ihn nicht. Das vierte Gebot, wir sind beim Punkt, der für mich heute sehr wichtig ist, das älteste Gebot dieser Welt, das Sabbatgebot. Gedenke den Sabbat, heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun. Weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Wieso eigentlich? Weil in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag. Darum hat der Herr den siebten Tag geheiligt. Markus 2, 27 und 28. Und er sprach zu ihnen: Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. So ist der Menschensohn ein Herr auch über den Sabbat. Und Hebräer 4,4 sagt: Denn so hat er an einer anderen Stelle gesprochen vom siebten Tag. Er nimmt hier Bezug auf 1. Mose 2,2. Und Gott ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken. Auch das wird wieder im Neuen Testament bestätigt. Das fünfte Gebot: Ehre Vater und Mutter. Und nicht, wie es landläufig gesagt wird, du sollst Vater und Mutter ehren, wenn sie dich schlagen, sollst du dich wehren. Nein! Du sollst Vater und Mutter ehren, auf dass es dir lange gut geht auf Erden. Ehre Vater und Mutter. Und wenn sie dir noch so auf die Nerven gehen, ehre sie. Sie haben dich geboren. Sie haben dich als Kind versorgt. Sie haben aus dir das gemacht, was du jetzt bist. Ehre sie. Und da steht in Matthäus 19, 8 und 9, wo der Jüngling Jesus selber fragt: Welche Gebote soll ich denn halten? Hier haben wir eine Aussage von Jesus selber. Die Gebote sind noch in Kraft, werden nicht aufgelöst. Jesus sagt selber: Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis geben. Ehre Vater und Mutter. Und du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. So viel zu Jesus. So viel zu den Gerüchten, die sagen, Jesus hat durch seinen Tod am Kreuz das Gesetz aufgelöst. Wenn ich einen Prediger so predigen höre, dann habe ich nicht übel Lust zu ihm zu sagen: Dann lass mich dich jetzt töten, damit ich deine Frau gebrauchen kann und mir nachher dein sämtliches Hab und Gut aneignen kann. Dann sagt er: Nee. So geht das aber nicht. Ich sage: Wieso denn nicht? Es gibt doch kein Gesetz mehr, hast du gerade gesagt. Es gibt doch kein Gesetz mehr, hast du gerade gesagt. Warum soll ich mich denn da an irgendetwas halten, was es nicht mehr gibt? Ja doch, das gibt es schon so noch. Ja, ja. Sie wollen das Gesetz nicht, aber wollen, dass man sich dran hält. Das erinnert mich so ein bisschen an die Situation hier in Deutschland, ne? Wir haben keine Gesetze mehr, aber jeder muss sich dran halten. So ist das nun mal. In Epheser 6, 1 bis 3 steht: Ihr Kinder, seid gehorsam euren Eltern in dem Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat, auf das dir wohlgehe und du lange lebst auf Erden. Sechste Gebot, jetzt kommen wir zu den kurzen, knackigen Aussagen Gottes, die genau sagen, wo es lang geht. Du sollst nicht töten. 2. Mose 20, 13, 5. Mose 5, 17, sind sich beide einig. Römer 13,9 sagt es wieder, denn die Gebote, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsches Zeugnis ablegen, du sollst nicht begehren und welches andere Gebot es noch gibt, werden zusammengefasst in diesem Wort, nämlich du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und hier wird uns ganz klar gesagt, ein neues Gebot gebe ich euch, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe, liebt den Nächsten wie. Löst das irgendetwas auf? Nein. Es intensiviert die ganze Sache sogar. Es geht tatsächlich so weit, dass die Nächstenliebe uns dahin bringt, wenn wir geschlagen werden, die andere Backe hinhalten. Wenn wir bestohlen werden, dass wir auch den Mantel geben. Nur das kann Nächstenliebe bewirken. Und egal, wer da von sonst wo auftritt, niemand kann mich davon überzeugen, dass Gottes Gebote zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr gelten werden. Jakobus 2,11 sagt, denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Und zwar des Ganzen. Du sollst nicht Ehe brechen, hatten wir gerade schon in Jakobus gehört. Aber hier jetzt wirklich das 7. Gebot in 2. Mose 20,14 und 5. Mose 5,18. Und hier kommt wieder Matthäus zur Geltung, hatten wir vorhin schon, wo der Jüngling sagt, welche Gebote? Und da wird eben halt auch Ehebrechen erwähnt. Du sollst nicht stehlen, ist das 8. Gebot. 2. Mose 20,15 und 5. Mose 5,19. Und da haben wir wieder Matthäus, Vers 19, wo Jesus dem Jüngling sagt, all diese Gebote sollt ihr halten. Und zusätzlich Epheser 4,28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen was geben kann. Den Reichen wegnehmen und dem Bedürftigen geben, Robin Hood-Tum, ist nicht im Sinne Gottes. Das, was unsere Weltregierung im Moment macht, Wohlstandsverteilung von den Wohlhabenden runter zu den Armen, ist in weiten Teilen Diebstahl. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber meines Wissens nach in 2 Ländern dieser Welt, ich weiß nicht, ob in noch mehr Ländern, aber ich weiß es von diesen 2 ganz besonders, wenn du auf der Straße lebst und du findest eine offene Tür, dann kannst du in diese Tür reingehen und von nun an in diesem Hause leben. Und keiner kann dich dort herausbringen. Das nennt sich im Englischen squatten. Weil du bedürftig bist und du ein Menschenrecht hast, ein Menschenrecht hast auf ein Dach über den Kopf. Dann kannst du dich da hinsetzen und schön deiner Faulheit frönen und hast ein Dach über dem Kopf. Und der, der für dieses Dach über den Kopf mal richtig hart gearbeitet hat, der hat jetzt einen Klotz am Bein. So gehen unsere Gesetze mittlerweile. Und das wird kommen, weil diese Gesetze beruhen auf römischem Recht. Und dieses römische Recht wird irgendwann auch hier durchgesetzt werden. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu erarbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben hat. Haben wir gerade vorhin in der Lektion so ansatzweise darüber gesprochen, wie wir denn zum Beispiel auch Witwen und Waisen unterstützen können. Kann garantiert keiner, der sich nichts erarbeitet. 5. Mose 20 und 16, 2. Mose 20 und 16, 5. Mose 5, 20, das 9. Gebot. Du sollst kein Falschzeugnis reden gegen deinen Nächsten. Und das schließt auch die Notlüge ein. Das schließt auch das bewusste Verschweigen von Wahrheit ein. Und das Unterschlagen von Wahrheit. Du sollst kein Falschzeugnis reden. Benenne alles so, wie es ist. Genauso. Rede nichts schön, rede nichts schlecht. Alles ist so, wie es ist. Und auch das lesen wir im Neuen Testament in Matthäus 19, wo Jesus es selbst dem Jüngling sagt. Neid. Neid, Habgier, Missgunst, eine der ganz großen Volkskrankheiten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, die Frau deines Nächsten, den Knecht, die Magd, sein Rind, noch seinen Esel, noch sonst irgendetwas, was dein Nächster hat. Ich möchte das mal in die neue Zeit bringen. Du sollst nicht begehren das Haus, die Frau, das Auto, das Motorrad, den Fernseher, den Computer, noch irgendetwas sonst, was dein Nächster hat. Sei es der Billardtisch, sei es das schöne Skatzimmer, du sollst nicht begehren. Fünfter Mose 5, 21 ist da sogar noch etwas eindeutiger und sagt sogar zwei Worte, die uns da in die falsche Richtung bewegen. Nämlich, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten und du sollst dich nicht gelüsten lassen nach dem Haus, nach dem Acker, nach dem Knecht, der Magd, dem Rind, dem Esel oder allem anderen. Das reißt uns unheimlich schnell runter. Das ist eine ganz große Gefahr. Och, ist das ein schönes Auto. Und ich fahre hier mit so einer rostigen Nuckelpinne rum. Vorne eine Blötsche, hinten eine Blötsche. Wie lange der Motor noch hält, weiß ich auch nicht. Bald muss ich neue Reifen aufziehen. Ja. Ach, das ist aber so ein schönes Auto. Das geht unheimlich schnell. Das geht unheimlich schnell. Ach, was habe ich hier so alte Lumpen an? Ich kann mir keine von dem... Oh, der hat aber einen schönen Anzug an, mein lieber Schwan. Das sieht aber toll aus. Das sieht aber... Oh, den hätte ich aber auch gern. Das geht so schnell, dass wir verleitet werden. Das geht so schnell, dass wir stolpern. Doch wir sollen nicht gelüsten. Wegen seiner Gelüste ist das Volk Israel abgesäbelt worden. Herr, gib uns doch Fleisch. Und die Wachteln kamen. Und sie hatten den Bissen noch im Mund. Da wurden die Höchsten weg. Lasst euch nicht gelüsten. Das ist gefährlich. Das ist ganz gefährlich. Und Römer 7,7 sagt, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Wieder noch. So nehmt euch nun sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat, dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf all seinen Wegen wandelt. Und manche seiner Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Kein Widerspruch? Natürlich alle Gebote, nicht nur manche. Es geht nicht, dass wir ein Gebot auf Seite stellen. Ein Gebot verändern. Und dafür zwei Gebote teilen, damit wir wieder 10 Gebote haben. Das geht nicht. Alle Gebote, sie sind unveränderlich. Liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Das hat kein Geringerer gesagt als Jesus selber. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Ob ihr wollt oder nicht. Es interessiert gar nicht, ob uns die Gebote gefallen, angenehm sind oder sonst irgendwas. Wenn ich ins Kaufhaus gehe, stehle, werde ich erwischt, komme vor Gericht und kriege eine Strafe. Ob mir das Gesetz gefällt oder nicht, ist irrelevant. Da kann ich toben, ich will das Gesetz nicht, ich habe es nicht gemacht. Interessiert keinen. Wenn ein Wahlgesetz gemacht wird, was verfassungsfeindlich ist, und trotzdem wird es gemacht, das interessiert keinen. Gottes Gebote stehen da. Und wir haben die Wahl. Wir haben die Wahl. Es zwingt uns keiner. Entweder halten wir sie oder wir halten sie nicht. Nur wir wissen ganz genau, jeder Mensch weiß es. Jeder Mensch dieser Erde hat es im Herzen. Jeder weiß es. Halte ich Gottes Gebote nicht, hat es Folgen. Für manche, die Jesus generell ablehnen, hat es Folgen für alle Ewigkeit. Für die, die Jesus im Herzen haben und sich bemühen, mit ihm zu gehen, hat es Folgen, bis dass sie erkennen, dass sie sündhaft handeln, bereuen und umkehren. Aber gegen Gottes Gebote zu verstoßen, hat Folgen. Da kommt keiner ungeschoren davon. Da gibt es keine Fahrerflucht und keiner hat mich gesehen. Gott sieht immer. Und wenn ihr meine Gebote haltet, Johannes 5, 10, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Aber eins müssen wir uns in all dem ganz klar sein. Im Halten der Gebote ist keine Rettung. Und wenn wir sie noch so krampfhaft halten, da ist keine Rettung drin. Selbst wenn wir es schaffen würden, sämtliche Gebote halten zu können, das rettet uns nicht. Wir können nicht aus unseren eigenen Werken heraus gerettet werden. Wir können nur durch die Gnade und Liebe Gottes, durch das große Liebeswerk Jesu am Kreuz gerettet werden. Nur das, dass wir ganz klar erkennen, dass wir alle Sünder sind und dass wir alle der Gnade und der Vergebung Gottes bedürfen. Das ist die einzige Rettung, die wir haben. Und dennoch sieht Jesus ganz klar, das Halten der Gebote als Zeichen unserer Liebe zu ihm. Wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält doch seine Gebote nicht, der ist ein Lügner und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. 1. Johannes 2, 3 und 4. Wir halten die Gebote nicht und behaupten, wir wären in Jesus oder Jesus in uns. Heikel. Wir suchen irgendwelche Ausreden zu finden, um uns an irgendwas vorbeizuwinden und drumherum zu winden. Ich persönlich behaupte hoffnungsloses und vergebliches Unterfangen. Wer die Gebote nicht hält, aber behauptet, er hätte Jesus erkannt, ist ein Lügner. Und in einem solchen ist die Wahrheit nicht. Heftiges Wort. Aber auch wenn ich noch jünger bin, ich sehe es tatsächlich so, dass man manchmal den Hintern voll braucht. Ganz im Gegensatz zu der heutigen anti-autoritären Erziehung. Manchmal muss es sein, wenn ein kleines Kind partout auf den Bahngleisen spielen will, dann kann ich mit Engelszungen auf das Kind einreden, es wird stur bleiben. Wenn ein Teenager partout Abenteuer erleben will auf dem Truppenübungsplatz, wo scharf geschossen wird, dann werde ich nicht die richtigen Argumente finden, ihn in die richtige Richtung zu bringen. Und so müssen wir manchmal auch rechts und links eine von Gott um die Ohren kriegen, damit wir verstehen, dass Gott uns liebt. Damit wir aufwachen aus dem, was wir uns vormachen. Damit wir sehen, wir sind abgewichen vom rechten Weg und müssen zurück auf den richtigen Weg. Manchmal geht das nur durch Züchtigung. Und Gott sagt, ich werde euch züchtigen. Und Gott züchtigt uns. Ich habe es am eigenen Leib oft genug erfahren. Wenn ich abgewichen bin, wie sich auf einmal das Leben gegen mich gestellt hat, wie ich dann verstanden habe, was los war, kam dann nachher, nachdem ich mich umgekehrt habe und wieder auf den richtigen Weg gegangen bin, wieder der volle Segen auf mich. Und ich kann nur sagen, heute, haltet deine Gebote. Es gibt keine Diskussion, überhaupt nur einen Buchstaben oder einen I-Punkt in seinen Geboten. Wie können nun wir armseligen Menschen es wagen, Gottes Gesetze zu verändern oder gar aufzuheben? Doch das wird schon in Daniel vorausgesagt. 7,25. Und er wird freche Reden gegen den Höchsten führen und die Heiligen des Allerhöchsten aufreiben. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, das älteste Gebot dieser Erde. Und er wird danach trachten, Zeiten und Gesetze zu ändern. Und sie werden in seine Gewalt gegeben, für eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Der Sabbat ist eine Judensache. Gilt für uns im Neuen Testament nicht. Larifari. Jesus ist am Sonntag auferstanden. Deswegen müssen wir alle am Sonntag in die Kirche gehen. Er lag aber den ganzen Sabbat über zur Ruhe. Er wurde am Freitag ins Grab gelegt. Hat den ganzen Sabbat über geruht, damit am Gesalbten keine Korruption ist. Und ist erst am ersten Tag der Woche auferstanden, nach der vollständigen Sabbatruhe. Und nach der vollständigen Sabbatruhe erst sind die Jünger zum Grab hingegangen. Vorher war es nicht möglich, dahin zu gehen, Salben zu tragen, den weiten Weg zu gehen. Die haben sich ans Gebot gehalten an den Sabbat. Von Anfang an. Nach dem Sabbat aber, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Nach dem Sabbat. Nach der Ruhe. Nach dem Denken an Gott. Und sie begaben sich nach Kapernaum. Und er ging am Sabbat sogleich in die Synagoge. Sofort. Gab es überhaupt kein Denken für Jesus. Sabbat. Ist Sabbat. Und er ist der Herr des Sabbats, wie wir vorhin gesehen haben. Für ihn gibt es gar keinen Zweifel des Sabbats. Und ob wir jetzt in Jesu Gegenwart in der Synagoge sind oder in Jesu Gegenwart uns eine Ehre vom Feld abstreifen, aber seine Gegenwart genießen. Was zählt, ist, dass wir in seiner Gegenwart sind. Das ist das Wichtige. Dass wir in Jesu Nähe verwurzelt sind. Und das bitte schön nicht nur am Sabbat, sondern da ganz besonders. Und als der Sabbat kam, fing er an, in der Synagoge zu lehren. Und viele, die zuhörten, erstaunten und sprachen, woher hat dieser solches und was ist das für eine Wahrheit, die ihm gegeben ist, dass sogar solche Wundertaten durch seine Hände geschehen. Sabbat. Der kam nach Nazareth, wo er erzogen war, und er ging ausnahmsweise mal am Sabbat in die Synagoge und stand auf, um vorzulesen. Bitte? Genau. Was ist eine Gewohnheit? Eine Gewohnheit ist etwas, die wir automatisch tun. Wenn etwas auf uns zufliegt, greifen wir es, damit es nicht den Kopf trifft. Automatisch. Brauchen wir gar nicht drüber zu nachzudenken. Wenn wir etwas essen, schlucken wir. Automatisch. Wenn wir atmen, bewegt sich unser Zwerchfell automatisch. Das ist Gewohnheit. Es war Jesu Gewohnheit, am Sabbat in die Gemeinde zu gehen. Für Jesu gab es kein "Och, Mensch, jetzt habe ich gestern vor so einer großen Menge gesprochen." Boah, ich habe mir die Zunge rund gelabert. Und jetzt habe ich da auch noch bis 4 Uhr morgens früh gebetet. Nee. Ich muss jetzt erstmal ein bisschen schlafen. Also Sabbatruhe ist für mich heute im Bett. Glaube ich für Jesus nicht. Gab es für Jesus nicht. Der Sabbat gehört Gott. Das ist der Tag, an dem wir Gott besonders gedenken. Und nicht unserem ermatteten Körper. Nehmt euch nun sehr in Acht. Josua 22,5. Nehmt euch nun sehr in Acht, dass ihr das Gebot und das Gesetz tut, das euch Mose, der Knecht des Herrn, geboten hat. Dass ihr den Herrn, euren Gott, liebt und auf allen seinen Wegen wandelt und seine Gebote befolgt und ihm anhängt und ihm dient von ganzem Herzen und von ganzer Seele. Amen.